Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fernostwärts, dieses Mal aus Berlin. Das kann sein, dass ihr das auch im Hintergrund teils etwas hört. Aber ich freue mich sehr, dass ich dieses Mal Cam Herold zu Gast habe. Hi.
Hallo, danke.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Cam ist Co-Founder von Zhaodai. Das ist meiner Meinung nach der beste Club in Beijing aktuell. Und das gilt in meinem Freundeskreis auch als die korrekte Interpretation. Du arbeitest außerdem als Kuratorin, unter anderem beim Goethe-Institut in Beijing. Du bist auch Halbchinesin und in China aufgewachsen oder in Nordchina teils aufgewachsen.
Genau.
Und ich kam eingeladen, weil wir gerne von ihr mehr über die chinesische Techno-Szene lernen wollten und auch, wie es eigentlich ist, einen Club in Beijing zu gründen.
Ja, danke für die Einladung, sehr. Genau, vielleicht eine Korrektur. Ich war beim Goethe-Institut in Peking, bin nicht mehr da, aber genau, ich arbeite trotzdem manchmal noch als freie Kuratorin mit denen zusammen. Aber herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr auf das Gespräch jetzt.
Bist du dann auch kurz als Nachfrage, wenn du dann kuratierst, ist es dann auch viel mit Bezug auf China oder generell andere Sachen auch?
Im Grunde hat meine Arbeit immer was mit China zu tun. Also ich verstehe mich vielleicht auch nicht im klassischen Sinne als Kuratorin. Ich bin zum Beispiel jetzt auch keine Kuratorin für Kunst in dem Sinne, sondern ich kuratiere quasi eher auf einer zu ideellen Themen. Das sind dann oft eben diskursive Projekte. Zum Beispiel haben wir ein Austauschprojekt mit dem About Blank Club hier in Berlin gemacht und dazu auch eine Diskursreihe veranstaltet in Peking. Und genau, also vielleicht passt Cultural Intermediary oder so einem jemand, der quasi als Mediatorin zwischen beidem fungiert, besser als Kuratorin.
Okay, cool. Das ist auch eine hilfreiche Erklärung und glaube ich, ist im Zweifel eine Rolle, die vielleicht gerade in diesen Zeiten besonders wichtig ist, wenn man sich anschaut, wie...
Total.
Ja. Genau, kannst du dann als erstes vielleicht kurz sagen, was Zhaodai ist und also den Club irgendwie vorstellen?
Ja, klar. Genau, also Zhaodai haben wir 2017 gegründet und sind quasi seit 2018 fest offen und ich habe das nicht alleine gemacht, nämlich zusammen mit drei anderen Partnern noch, mit Jitsi Song, der mit mir zusammen eben die gesamten Inhalte auch füllt. Also wir kümmern uns um das Programm und quasi füllen das eben auch mit allen kreativen Ideen, die den Club betreffen. Und dann ist noch Liu Zhiqiang, aka Goze, sein, ich würde sagen, Szenename eher, der auch sehr bekannt ist in Peking. Der hat unter anderem das Yugong Yishan gegründet.
Oh wow. Ja.
Genau, für die das nicht wissen, das Yugong Yishan ist so eines der, vielleicht der legendäre Live-Musik. Ort, Konzertort. Ich meine, da sind ganz viele, ganz, ganz wichtige Rockbands bekannt geworden oder überhaupt erst zum ersten Mal aufgetreten. Und Fuyen, der vierte Mann im Bunde, ist im Grunde auch aus der Szene, also aus der elektronischen Tanzmusikszene. Der hat nämlich unter anderem zuvor das Legendary White Rabbit gemacht. Vielleicht kennen das auch einige HörerInnen. Und den Haze Club danach und viele andere kleinere Projekte auch und macht ja zusammen mit uns das Zhaodai. Und das Zhaodai oder Zhaodai Soul im Chinesischen heißt das, ist ein Techno- und House-Club in Peking, wobei wir uns in einer Art und Weise auch als Kulturraum verstehen, weil wir fernab von Musik eben auch andere Programme versuchen zu bedienen, nämlich Kurzausstellungen oder Filmscreenings und Diskussionsreihen, also quasi alles um den Bereich elektronische Musik. Genau.
Das ist vielleicht auch ganz spannend. Also was ich gerade noch dachte, ich habe gerade noch mal überlegt, wie ich das erste Mal auf euch gekommen bin. Mhm. Ich war jetzt im Sommer da, also in Beijing für den ganzen Großteil des Sommers.
Ja, das würde mich sehr interessieren tatsächlich.
Es kam über die queere Szene.
Ah ja,
also das,
spannend.
Fast alle, also irgendwie lesbische Schule, queere Freundinnen von mir haben den Club mehrfach erwähnt. Also es war so schon bevor Also ich war im Januar kurz da und da hatten Leute das irgendwie schon erwähnt und meinten, dass der Club ist voll gut. Mhm. Und dann kamen so die nächsten Monate danach, kam es auch immer wieder vor. Mhm. Also es war so ein bisschen so ein leichter Bass, wo ich dann auch schon sagte, okay, ich weiß auf jeden Fall, dass ich hingehen muss, wenn ich dann im Sommer da bin.
Ja.
Und bin dann mit einer Freundin hin, die cool. auch total beeindruckt und eingenommen war, weil es mhm. so, das würde mich auch interessieren, inwieweit wie ihr euch da wahrnimmt, aber mhm. In Beijing, es gibt so Clubs, in die man oft geht, gerade wenn man irgendwie ausländische mhm. FreundInnen hat, so, und also es gibt zum Beispiel das Dada.
Ja.
Aber es ist immer so ein bisschen das Gleiche.
Mhm.
Und Zhao Dai war erstmal anders und hat mich zum Beispiel auch sehr an Berlin erinnert, mhm. so vom Vibe her und auch zum Beispiel, dass die Handykamera abgeklebt mhm. wird, das hat man sonst eigentlich auch nicht so.
Ja.
Von daher, habt ihr das wahrgenommen als etwas, was etwas Neues ist, was es in Beijing vorher nicht gab?
Mhm. Also ich glaube sicherlich, dass es bestimmte bestimmte Regeln gibt, die wir für uns einfach klar waren, bevor wir den Club aufgemacht haben, dass wir die implementieren wollen. Unter anderem eben auch die Kamera abzukleben. Und ich finde, das hat natürlich erstmal nichts unbedingt mit irgendeinem Kopismus zu tun, sondern das hat eher was damit zu tun, dass wir eine Notwendigkeit und auch was sehr Sinnvolles daran sehen, die Kameras abzukleben. Und ich würde behaupten, dass Berlin es vielleicht gar nicht so nötig hat, sondern die Notwendigkeit haben wir tatsächlich vor allem in China gesehen, weil das ja eben ein sehr medienaffines Land und vor allem die Jugend auch sehr davon beeinflusst ist, ständig am Handy zu sein. Und insofern war das für uns wichtig, dass man einen immersiven Raum baut, wo Menschen, junge Leute vor allem, sich auf quasi diesen Moment des Feierns konzentrieren, auf Musik konzentrieren, auf den Austausch konzentrieren. Es geht ja auch viel um die Idee von Community Building und so. Und quasi nicht die ganze Zeit auf ihr Handy schauen. Und es hat auch, ein wichtiger Grund hat auch damit zu tun, dass es um das Schützen der Privatsphäre geht. Du hast ja eben angesprochen, dass wir quasi auch eine große Affinität zur Queer-Szene haben. Und das hat viel damit zu tun, dass quasi vor allem der Nachtbetrieb und vor allem Clubs auch historisch betrachtet, wenn man zum Beispiel an Chicago denkt, eine der wichtigsten quasi Zentren, Ursprünge der elektronischen Tanzmusik, und vor allem eben für die queere Szene, also für transsexuelle Menschen auch insbesondere, für die ist es eben sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur diesen Space hat, wo man sich frei bewegen kann, sondern dass man quasi auch privat sein kann. Also dass man nicht erwartet, dass am nächsten Morgen die Drunk-Fotos irgendwo online auftauchen. Und das ist natürlich gerade in so technokratischen, autoritär geführten Staaten wie China sehr wichtig, dass man das Versprechen bekommt, dass man auf eine Art und Weise in seiner Privatsphäre geschützt ist, in so prekären Räumen wie Feierräumen, genau.
Ja, ich glaube, es nehmen Leute auch so wahr. Es ist, also zumindest meine Erfahrung war auch im Club, dass ich zum Beispiel mich sehr gefreut, also es war halt irgendwie, ich habe halt mehrere, auch öfters mal so gleichgeschlechtliche Paare gesehen, die halt irgendwie geküsst haben im Club mhm. oder so. Und das war halt etwas, wo ich so dachte, es ist krass, weil man sieht zum Beispiel gerade Frauen, die einander auch in der Öffentlichkeit irgendwie oft sehr nahe kommen körperlich, mhm. weil das sozial halt akzeptabel ist, wenn ja. man nur befreundet ist.
Mhm.
Aber dass Leute wirklich offen so körperlich aneinander kommen, nicht auf eine Art und Weise, die jetzt freundschaftlich interpretiert werden könnte,
ja.
Sondern dass sie halt einfach sich küssen mhm. und anfassen, gegenseitig kosen irgendwie. Das mhm. war halt schon, man merkt das einfach auch im Verhalten der Leute, dass dieser Freiraum mhm. bei euch halt auch entstanden ist.
Ja, irgendwie, ich glaube aber, ich weiß gar nicht, ob das so viel mit uns zu tun hat. Ich glaube ja immer, dass wir den Rahmen schaffen und klar gewisse Codes vorgeben und diese Codes sicherlich ein gewisses Publikum intendieren auch, ne? Also mit seinen Postern, die man gestaltet und quasi mit der Musik, die man befüllt in dem Raum. All das sind ja Codes, die quasi verständlich machen, um was es geht. Und dann hofft man eben, dass die Leute angesprochen werden, die man auch irgendwie ansprechen möchte. Und in unserem Fall, das sind das vor allem eben Leute, die ja eine libertäre Vorstellung von Sexualität und Geschlecht auch haben. Also für uns, wir sind jetzt kein, es gibt ja auch zum Beispiel schwule Clubs oder quasi Clubs für mehrgeschlechtliche Menschen, die das ganz klar auch framen, also die das ganz klar als Werbemaßnahme auch für sich nutzen. Und das machen wir nicht, also als Club nicht. Wir haben bestimmte Partys, wo das schon der Fall ist, aber als Club sagen wir nicht, wir sind ein queerer Club, sondern wir schaffen eher den Rahmen dafür, dass das verständlich ist, und es hat total gut funktioniert. Ich freue mich total, dass wir so einen Zuspruch von der queeren Community in Peking haben, weil für mich sind also wie ich vorhin schon erklärt hatte, Nachtclubs einfach einer der ersten Orte, wo man sich frei entfalten kann. Und das ist, glaube ich, vor allem in ja so sehr konformistischen Gesellschaften, wo ein hoher Erwartungsdruck auch an Kinder, an die eigenen Kinder da ist, total wichtig, dass es eben diese alternativen Räume gibt, wo man seine Sexualität ausleben kann, ohne vor Disziplinarmaßnahmen fürchten zu müssen, ja. Genau.
Vielleicht dann, also wir wollten ja auch generell so ein bisschen über Elektro reden. Da würde mich dann auch interessieren, wenn du sagst, das ist halt so ein wichtiger Raum. Ich glaube, viele Leute, wenn man jetzt sagt, so Techno-Szene in China, dann wird wahrscheinlich als Reaktion erstmal kommen, hä, gibt es das? Hat man wahrscheinlich nicht so von gehört. Kannst du so ein bisschen einen Eindruck davon geben, wie man sich die Szene vorstellen muss? Yeah. Also wer nimmt daran teil? Was sind irgendwie Zentren? Was für Musik gibt es?
Muss ich ein bisschen ausholen. Ich hoffe, das ist okay.
Das ist okay, wir haben Zeit.
Okay, gut. Also im Grunde fängt das natürlich historisch betrachtet irgendwann in den 80er, vielleicht sogar schon 70er Jahren an, weil die Vorläufer dafür sicherlich auch nicht unwichtig sind. Also als zum ersten Mal quasi nach der Reform- und Öffnungspolitik dann ein größerer Austausch mit dem Westen auch initiiert wird, und vor allem in dem Moment, als die sogenannten, als quasi der Westen sein Müll in China ablädt. Und dann gibt es quasi die sogenannten Dakou-CDs. Dakou sind, also im Chinesischen bedeutet das quasi sowas wie ein Loch oder in dem Fall einen Schlitz in die CD rein ritzen, hauen, damit quasi, weil es gab viel Schwarzmarkt mit diesen CDs, und das wollte man vermeiden. Insofern hat man eben diese CDs verkratzt, sodass man sie nicht mehr hören konnte. Aber die wurden natürlich trotzdem weiterverkauft, und so wurde eben diese Musik rezipiert aus dem Westen mit eben ganz oft kaputten CDs auch, sodass die Musik krass eigentlich gar nicht hörbar mehr war. Oder teilweise haben die auch versucht, die CDs selber zu reparieren. Und das war für sehr viele MusikerInnen in China der erste Kontakt überhaupt zu irgendeiner Musik, die fernab des Kulturdiktats Made in China war. Das heißt, das ist eine total wichtige kulturelle Einflussgröße gewesen. Und das hat zum einen vor allem die in den 80er und 90ern vorherrschende Rockmusik, die vornehmlich in Peking war, aber auch nicht nur, beeinflusst. Und das hat sicherlich auch maßgeblich dann später die ersten elektronischen MusikerInnen beeinflusst. Und ich überspringe jetzt mal so ein paar Jahre, aber die Szene hat sich sicherlich am Anfang sehr stark auf quasi die Epizentren Shanghai, Peking und auch Shenzhen. Also Shenzhen, weil es eben großen Einfluss von Hongkong gab.
Genau, es ist direkt an der Grenze quasi.
Genau. Shenzhen ist direkt an der Grenze, also irgendwie eine halbe Stunde Zugfahrt, glaube ich.
Nee, du kannst halt innerhalb von Hongkong eine halbe Stunde mit Zug fahren an die Grenze, und dann läufst du über die Grenze drüber und bist direkt in Shenzhen.
Genau. Und Es gab in Hongkong eine Disco-Welle in den 80er, 90er Jahren und die hieß Hurtung und die kam nach Shenzhen und über Shenzhen dann eben auch nach ganz China.
Oh, krass.
Also es gab eine große erstmal Disco-Euphorie, so wie überall auch im Grunde, etwas später natürlich, so wie alles erstmal sehr viel später in China ankam und dann gab es eben diese Darkcode-CDs und das waren so die Einflussgrößen und dann irgendwann kommt natürlich das Internet und das verändert alles. Weil das Internet den Zugang zu allen Informationen im Grunde eröffnet und vor allem in der Musik, die vor allem durch Technologie betrieben wird, es spielt dann natürlich Internet auch irgendwie eine wichtige netzwerkbasierte Rolle. Also man tauscht sich im Internet aus, man lädt seine Musik online hoch.
Lädt sie runter, ganz legal.
Sie runter, total legal. ja, und das hat im Grunde jetzt nochmal so in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, einen ziemlich großen Push der ganzen Szene gegeben. Also es gab so ein paar Clubs, die einfach schon sehr lange da waren und dann ist irgendwie über die Olympischen Spiele wurde auch viel wieder geschlossen.
Das war 2008.
2008 waren die Olympischen Spiele in Peking, also die Sommerspiele. Und genau. Und das hat viel auch kaputt gemacht aufgrund von Gentrifizierung. Viele Clubs, die damals sehr legendär waren, mussten schließen. Und
kannst du sagen, warum? Also das ist, glaube ich, sonst nicht so. Warum bedeuten Olympische Spiele, dass Clubs zumachen müssen?
Ja, weil einfach in dem Moment, wo solche großen Sportevents in Großstädten ausgetragen werden, ist eine Stadt in einem Strukturwandel. Das heißt, vor allem Peking hatte ein großes Bewusstsein darüber, was es bedeutet, diese Olympischen Spiele in Peking auszutragen. Und das hat weniger mit den Spielen an sich zu tun gehabt, sondern eher mit der Aversion, dass man eben jetzt auf der Weltbühne der Politik und Wirtschaft angekommen ist und dass man quasi der neue Global Player ist. Also da geht es viel eben um Repräsentationsmechanismen und deswegen wurde die gesamte Stadt im Grunde einmal umstrukturiert. Also ganz viele, also die gesamte Taxiflotte wurde zum Beispiel geändert, also alles neue Autos. Und viele neue Häuser gebaut, extrem viel renoviert, was eben dazu geführt hat, dass Immobilienpreise einfach explodiert sind in diesen Jahren und das eben auch für viele Clubbetreiber bedeutet hat, dass die Mietpreise hochgegangen sind. Aber in China oder vor allem in Peking wird eben auch viel sehr willkürlich einfach abgerissen. Also es ist nicht, man ist nicht, man hat nicht den rechtlichen Rahmen, den man zum Beispiel in Deutschland hat, mit Grundstück und quasi als Mieter und so weiter. Das heißt, man kann sich auch nicht wirklich dagegen wehren, wenn jetzt ein Grundstück abgerissen wird. Das kann auch mitunter über Nacht einfach passieren, dass man quasi einfach die Nachricht bekommt, naja, morgen wird dieses ganze Viertel abgerissen und jetzt müsst ihr raus. Und genau, und das ist natürlich ein großes Problem gewesen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass es auch da schon eine sehr, sehr vitale Szene war, wenn auch sehr, sehr klein und eben vor allem immer noch sehr stark auch von Ausländern angeführt, weil die elektronische Musik ist ja im Grunde aus dem, also in Amerika und in Deutschland und quasi in Europa erfunden worden und kommt eben wiederum dann über Kassetten, CDs, aber eben auch reale Menschen nach China. Und es gibt auch, da fallen mir gerade diese Raves auf der chinesischen Mauer ein, die auch sehr legendär waren damals, weil die eben quasi in dieser Idee des Raves auch noch waren, also sehr spontan irgendwie die Anlagen über irgendwelche Schiffe, kleine Boote hochgetragen, ganz absurd und ja, genau, worauf wollte ich hinaus? Ich wollte eigentlich nur erläutern, dass es eben quasi vor 2008 schon eine sehr kleine, aber vitale Szene gab, die eben dann so einen kleinen Absturz hatte mit so bestimmten Zäsuren, wie eben den Olympischen Spielen und dann ist irgendwie so ein bisschen Ruhe, würde ich sagen, so ein paar Jahre gewesen und man merkt jetzt aber seit so 5, 6 Jahren, dass das Ganze und vor allem in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, das Ganze wirklich extrem viel an Fahrt aufgenommen hat. Das hat zum einen sehr viel damit zu tun, dass das Publikum sich sehr verändert hat. Also die Leute, die jetzt ausgehen in Nachtclubs, in sogenannte Underground-Clubs. Das sollte ich vielleicht auch nochmal kurz erklären. Also wir verhandeln hier eine Subkultur. Ja, also es geht hier nicht um quasi Großraum-Discos kommerzieller Natur, sondern es geht hier schon um eine sogenannte Subkultur elektronische Musik. Und genau, und weil eben viele jugendliche Kinder von, also China ist eine Bildungsgesellschaft, das heißt, viele Eltern schicken ihre Kinder ins Ausland fürs Studium. Und das bedeutet eben, dass sie sehr stark angesteckt werden von Bildungsidealen, die vielleicht nicht unbedingt konform sind mit der Bildungspolitik, die man in China findet. Und die gehen natürlich auch aus im Ausland.
Genau, was halt vielleicht nicht unbedingt Teil des Ideals ist, was man jetzt an der chinesischen Elite-Uni Tsinghua oder der Peking University.
Genau, es gibt quasi keine Freiräume, die solche Form von Kultur unterstützen würden. Also das ist jetzt in Europa vielleicht auch nicht unbedingt so, aber in Berlin unter anderem wird das ja auch politisch unterstützt, dass Clubs weiter bestehen können und so weiter. Das kann man sich in China nicht vorstellen, zumindest nicht. Und das sind eben oft sehr, sehr junge Leute auch, die weder in der Kulturrevolution aufgewachsen sind und auch nicht mehr 89 mitbekommen haben. Also das ist ganz wichtig auch, weil das ist wirklich eine ganz neue, also Jiu Linghou sagt man dazu im Chinesischen, also Post-90s Generation oder eben jetzt auch die nach 2000er Millennials. Es gibt so viele einfach davon, die im Ausland studiert haben, jetzt zurückkommen und ähnliche Verhältnisse verlangen. Und die auch unglaublich gut ausgebildet sind und sehr neugierig sind und sich eben für bestimmte Kulturfelder oder für ästhetische Erfahrungen interessieren. Ja, ob das Musik oder Kunst oder Design ist. Also die ästhetische Erfahrung ist auf jeden Fall für diese Generation sehr, sehr wichtig. Und und ich würde sagen, dass ich dann Ende der 2000er Jahre, das fällt so ein bisschen von dem Musikzentrum Peking. Weil Peking ist quasi immer dieses Kulturzentrum gewesen, auch in der Musik. Und das verschiebt sich dann irgendwann so Mitte, Ende der 2000er, 2010er Jahre nach Shanghai. Das hat vor allem mit dem Shelter Club zu tun, den es 10 Jahre gab.
Also auch ein sehr guter Club.
Ja, toller Club. Aber daran kann man schon sehen, der Club wurde 2007 eröffnet und musste dann eben auch aus ähnlichen Gentrifizierungsgründen schließen. Und dann hat Gas, der das mitgegründet hat, damals weitergemacht mit dem All Club, der jetzt auch in Shanghai ist. Und daraus sind unglaublich viele, daraus ist ein Label entstanden, Subcult. Daraus sind aber auch ganz viele sehr, sehr wichtige, international inzwischen sehr anerkannte Produzentinnen hervorgegangen. Zum Beispiel Hi-Fi und Sansan.
Verlinken wir alles.
Ja, genau. Kann ich dir dann alles noch schicken. Und es hat auf jeden Fall einen großen Shift nach Shanghai gegeben und dann gibt es eben, also ich sage auch gleich nochmal was zu den verschiedenen Genres, das ist relativ kompliziert, aber auch nicht unerklärbar. Dann gibt es noch das Elevator, also man hat einfach gemerkt, dass auch viele junge Leute aus Peking weggezogen sind und sich das sehr nach Shanghai verschoben hat. Aber seit 2 Jahren, also wir haben dann aufgemacht, es gibt jetzt in Peking noch 2 weitere Clubs, auch seit diesem Jahr erst. Und in Chengdu zum Beispiel, das ist eine Stadt in Südchina, in Sichuan. In Chengdu gibt es den Tech Club. Und auch da haben dieses Jahr, ich glaube, 4 oder ich weiß nicht, wie viele neue Clubs aufgemacht. Und man merkt einfach, dass da, also das sind jetzt nur so die 3 großen quasi Clubstädte. Und dann gibt es irgendwie noch Shenzhen mit dem All Club. Dann gibt es inzwischen auch in Qingdao einen Club. Es gibt in
ehemalige deutsche Kolonie.
Ja, genau, ehemalige deutsche auch. Kolonie ja. auch. Ja, wobei, genau, das jetzt erstmal
nicht so mit. Nicht relevant, aber also so.
Aber genau, als Background-Info sicherlich auch nicht unwichtig. Hangzhou hat inzwischen auch noch einen 2. Club seit diesem Jahr.
Das ist in der Nähe von Shanghai, auch an der Ostküste.
Genau.
Das sind alles steht an der Ostküste, bis auf Chengdu, muss man auch dazu sagen.
Ja, das ist sicherlich auch nicht unwichtig. Wobei, also zum Beispiel Chongqing hat auch einen Club, Echo Bay. Hangzhou hat eben Lupi und Wulin seit diesem Jahr auch. Und dann, aber es poppen quasi immer wieder neue Venues jetzt auf. Und das mag vielleicht auch erstmal gar nicht so viel klingen für 1,4 Milliarden Einwohner. Ist es vielleicht auch nicht, wenn man zum Beispiel das jetzt an der Zahl der Clubs in Deutschland misst oder so, gemessen an der Einwohnerzahl. Nichtsdestotrotz ist, merkt man einfach, dass gerade doch das sehr dynamisch wächst. Und das wird, das sind nicht nur Clubs, sondern das sind zum Beispiel auch diese ganzen Radiostationen, die da jetzt heraus, die da entstehen, heraus entstehen. Also es gibt seit schon ein paar Jahren das Shanghai Community Radio. Es gibt seit diesem Jahr Chengdu Community Radio. Es gibt Chongqing Community Radio. Ich glaube, es wird bei uns auch ein Radio geben. Das kann ich schon mal anteasern.
Nice.
Genau. Und es ist einfach wirklich gerade eine sehr, sehr gute Zeit für die elektronische Musik. Die ist vielleicht, die emanzipiert sich immer, immer stärker und ist auch sehr viel selbstbewusster und quasi hat nicht mehr diesen Erwartungsdruck auch. Also es geht auch gar nicht mehr darum, irgendwie was beweisen zu müssen. Also es hat nicht mehr diesen kolonialen Anstrich von wegen, wir müssen dem Westen jetzt zeigen, dass wir elektronische Musik drauf haben. Überhaupt nicht. Sondern es geht da ganz klar um Subjektivierungsstrategien für eigene Identitäten.
Wie muss man sich, weil du hast auch vorher ja viel darüber geredet, dass quasi elektronische Musik aus dem Westen im Endeffekt nach China kam.
Ja.
Das heißt, aber wird dann vor allem, und auch in den 2000ern war das dann vor allem westliche Musik, die quasi gespielt wurde von irgendwie DJs aus China oder gibt es auch mittlerweile Artists, die aus China selber kommen und die selber elektronische Musik machen?
Ja, also du meinst jetzt hier nach Europa?
Ach so, oder? Nee, ich meine in China.
Ja. Ja. Naja, klar, zum Beispiel, ich finde ja, All hat das einfach sehr gut hinbekommen und aber wie gesagt, das, also das hat eben sehr lange auch gedauert, ne? Das, also quasi einen erfolgreichen Club aufzubauen, der eben auch MusikerInnen produziert, die Parade für diesen Club stehen. Das ist, dauert einfach. Man muss sehr lange daran arbeiten, seine Künstler fördern, den Raum geben, den Vertrauen natürlich auch. Und das All macht im Grunde fast nur Local Nights. Also da spielen fast nur inländische chinesische KünstlerInnen. Wobei das Label auch zum Beispiel ausländische Ausländer gesigned hat, die aber in Shanghai beispielsweise leben. Also es vermischt sich ja auch, es geht auch gar nicht irgendwie so sehr zu sagen, naja, jetzt müssen ja alle chinesisch sein, sondern das finde ich irgendwie so sympathisch daran, dass quasi jeder, der möchte, daran teilhaben kann. Also ich meine, ich bin ja auch quasi ein Hybrid in der ganzen Story. Genau. Und bei uns ist es gerade so, dass wir auch merken, dass unsere Local DJs immer mehr Raum einnehmen und wir das auch sehr bewusst mehr fördern wollen, weil im Grunde geht's ja darum, dass man quasi den lokalen KünstlerInnen die Möglichkeit geben möchte, den Raum einzunehmen. Und das ist auch total wichtig für einen Club tatsächlich, also für die für das soziale, aber auch ökonomische Kapital eines Clubes, dass man eben DJs hat, die oder Produzentinnen hat, die aus dem Club hervorgehen und die quasi diese Botschaft des Clubs auch unter Umständen dann in andere Länder, Clubs und so weiter bringen. Genau, also es geht schon sehr stark auch um die Idee.
Und wie muss man sich die Beziehung von der Szene zu dem ganzen politischen System vorstellen? Also wir hatten vor fast einem Jahr mittlerweile eine Folge zu Hip-Hop, vor allem mit Fokus auf Chengdu auch. Mhm. Und da hatte Lauren, die darüber gesprochen hat, dann eben auch erwähnt, dass es eben auch gerade im Hip-Hop auf gewisse Art und Weise auch politisch ist, zu sagen, wir ziehen uns jetzt anders an, wir machen Musik, die nicht konform geht. Mhm. Und auch zum Beispiel, es gibt einen Song, in dem der Hook, also in dem der Refrain quasi immer ist, ich gehe morgen nicht zur Arbeit. So. Ja. Also, wo allein das halt auch schon irgendwie etwas Politisches ist. Wie ist das mit der elektronischen Musik?
Ja, unbedingt. Also ich finde es interessant, dass sie Klamotten angesprochen hat, weil das spielt auf jeden Fall eine große Rolle, glaube ich, insgesamt in Widerstandsstrategien in China. Also wenn quasi bestimmte politische Widerstandsformen einfach aufgrund der Tatsache, dass sie illegal sind, nicht funktionieren, zum Beispiel demonstrieren gehen. Welche Widerstandsformen hat man dann noch? Und das sind dann eben oft ästhetische Widerstandsformen. Und das äußert sich eben wiederum oft in China über Konsumverhalten. Weil Konsumverhalten ist natürlich, man kannte das jetzt antikapitalistisch auch kritisieren, aber ich glaube schon, dass Konsumverhalten in China große Freiräume schafft und eben auch Ausdruck von politisch sein sind. Also welches Bier konsumiere ich oder welche Klamotten trage ich?
Was sagt das Bier über deine politische Einstellung aus?
Ja, zum Beispiel, wenn man sich quasi weigert, eine große europäische Biermarke zu trinken, die dreimal so teuer ist, anstatt zum Beispiel ein lokales Bier zu trinken, was unter ethischen Voraussetzungen hergestellt wird. Das ist sicherlich eine politische Entscheidung. Und es gibt viele Clubs in China, die quasi in ihrem Getränkeangebot das auch veräußern. Ja. Und genau, aber ich wollte eigentlich noch was zu der Politik. Also ich habe immer so, ich finde das total wichtig, diesen politischen Moment in der elektronischen Musik. Das ist für mich auch tatsächlich ein wichtiger Antrieb gewesen, warum ich den Club überhaupt mitgegründet habe. Warum ich zum Beispiel in Deutschland auch keinen Club gründen wollen würde. Also klar, ich habe eine große Liebe zu der Musik, aber für mich geht es vor allem auch darum, dass man Möglichkeitsräume aufbaut, die vielleicht in Deutschland einfach nicht mehr notwendig sind. Und wir haben den Club in der Zeit aufgebaut, in der Peking tot war im Grunde. Also es gab nicht so viele tolle Ausgehorte und viele sind weggezogen und es war wirklich so ein bisschen Endzeitstimmung in Peking. Und dann kam der Club und man merkt auch immer so voll, die Stadt wird wieder so ein bisschen vitaler und und das gefällt mir irgendwie total gut, dass es so eine große Anteilnahme daran gibt und dass es quasi einen sehr großen Austausch auch innerhalb dieser Clubs gibt. Und insofern sind Clubs für mich eben auch Orte von Subjektivierung, ne? Also wo man quasi und das ist sicherlich auch ein politischer Moment, wo man die Möglichkeit hat, sich von seinen eigenen Restriktionen zu lösen. Also die bewusste Entscheidung, quasi sich nicht vom Druck der Eltern, vom Druck der Arbeit oder auch der ganz realpolitische Druck, sich davon einfach zu lösen und die Möglichkeit haben, aufgrund der eigenen Entscheidungen, welche Musik konsumiere ich, welche Klamotten trage ich, mit welchen Leuten hänge ich ab. Das sind alles Möglichkeiten, die vor allem politischer Natur für mich auch sind, weil diese Sachen vor allem dann groß geworden sind in Shanghai, aber auch in Peking, Strukturwandel in Politik ist immer ein Indikator dafür, dass sich oft auch kulturell was verändert. Und warum haben wir zu dem Zeitpunkt den Club gebaut? Weil Peking quasi auch politisch an einem sehr dramatischen Punkt irgendwie war. Also gar nicht so sehr, alles wird jetzt ganz schrecklich, sondern man merkte einfach, es wird alles irgendwie schwieriger. Es wird schwieriger. Also viele Läden wurden, viele kleine Shops wurden geschlossen zu dem Zeitpunkt. Also man muss sich Peking so vorstellen, dass es quasi im Sommer eben auch diese, vor allem in der Altstadt, wo die Hutongs sind, das sind so alte, kleine, traditionelle chinesische Häuser in Peking vor allem. Und da wurden einfach massiv viele zugemacht und werden zum Teil eben sehr krass durch große kommerzielle Kaufhäuser oder was weiß ich ersetzt. Und das heißt, es gibt einfach immer weniger Freiraum für so alternativere Sachen.
Und alternativ bedeutet ja gar nicht mal irgendwie was total Krasses. So. Nee. Also zum Beispiel, ich war jetzt vor, also es gab irgendwie, das Restaurant gibt es leider nicht mehr, aber es gab ein sehr gutes Restaurant, auch in der so einer Hutong, wo ihnen einfach der Haupteingang zugemauert wurde.
Ja, genau.
Und dann ist man halt immer übers Fenster reingeklettert.
Ja.
Es ist so sehr, sehr China, es ist so einfach, war halt einfach nur, es war auch nicht politisch, oder es war einfach nur ein Restaurant.
Mhm.
Und selbst solche Freiräume sind halt einfach schwieriger geworden.
Also es ist nicht politisch, aber es wird in dem Moment natürlich politisiert. Und das finde ich eben so spannend, dass es quasi, ich möchte auch nicht quasi den Raver in China zu einer politischen Figur erheben. Also es geht ja vor allem bei diesen Label, bei diesen MusikerInnen in Shanghai ganz oft quasi an das, ums Antipolitische. Die wollen sich ja quasi ganz oft auch gar nicht als quasi das westlich romantische Bild der politischen Figur. Die wollen sich ja nicht politisieren lassen oder zur politischen Figur romantisieren lassen. Aber selbstverständlich ist quasi, es werden eben Dinge dadurch, dass sie zensiert werden oder dass sie irgendwie politisch unterminiert werden von der quasi offiziellen politischen von der Partei oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. In dem Moment werden die Dinge, also politisch, zum Beispiel, wenn man über Nacktheit ist so ein großes Zensurthema zum Beispiel. Und das wird auch in der Clubbetrieb natürlich anders verwertet. Also natürlich gehen die Leute abends aus und ziehen sich auch mal aus. Ja, und in dem Moment wird das natürlich politisch.
Genau, das heißt, ich glaube, das ist auch wichtig, dass es bei, wenn wir sagen, quasi es ist politisch, das bedeutet nicht, dass irgendwie DJs sich hinstellen und sagen,
nee,
hier Menschenrechte, und so stellt man sich halt, glaube ich, Aktivismus in China auf dem Ausland vor.
Total.
Genau, und das ist halt einfach allein die Existenz, also ich glaube, das ist halt auch einfach sehr wichtig, dass allein die Existenz dieser Freiräume macht schon etwas mit dem politischen Klima und der politischen Umgebung so ein bisschen.
Genau, es geht hier auch ganz explizit nicht um einen expliziten politischen Begriff. Also es geht hier überhaupt nicht um irgendwie die Idee von Aktivismus oder so oder politischer Partizipation, wie man sie hier in der Demokratie kennt, sondern es geht hier ganz explizit um einen politischen Begriff, der unterschwellig ist. Also eben unterschwellige Widerstandsformen, wie eben gewisse Konsumverhalten und so weiter. Ich will aber dazu auch auf jeden Fall sagen wollen, dass Konsum sicherlich auch, das kann eben auch in einfach kapitalistisches Verhalten kippen. Und das kann unter Umständen eben auch einen Konformitätsdruck aufbauen, dass eben man bestimmte Klamotten haben muss, weil alle anderen sie tragen. Und das sehe ich in Shanghai in jedem Fall auch. Also das jetzt irgendwie zu idealisieren, von wegen, da sind alle total politisch, weil sie kaufen, was sie wollen, das ist natürlich auch Quatsch. Also da gibt es schon auch einen großen Konformitätsdruck, sicherlich. Aber dass es quasi erstmal die Geste gibt, dass man sich so auslebt, fernab von seinem Elternhaus, allein das, oder fernab von quasi auch diesen ganzen Schulrestriktionen, mit denen man aufgewachsen ist in China, also dass man eine Schuluniform zum Beispiel tragen muss, oder genau, ich weiß nicht, wie strikt das heute noch ist, aber genau, dass man, ich weiß nicht, ob Mädchen die Haare noch irgendwie offen tragen. Da gab es mal so eine Regel, aber ich weiß nicht, ob
das
noch stimmt.
Ich weiß nicht mehr, aber ich weiß auch, dass das gab es auf jeden Fall.
Also schminken dürfen sie sich, glaube ich, nicht.
Ja. Du darfst auf deine Haare auf jeden Fall nicht färben?
Ja, genau.
Das auf jeden Fall nicht?
Ja. Und ich meine, das sind halt alles schon Einschnitte in dein Privatleben, ne? Die dann eben mit so öffentlichen Institutionen, also es, öffentliche Institutionen und für eben vor allem auch Familie strukturieren junge Chinesinnen einfach sehr, sehr massiv. Und man hat eben die Möglichkeit, in diesen Club-Institutionen sich umzustrukturieren. Und ich glaube, das ist der große politische Moment für mich.
Und tatsächlich, also ich weiß nicht, gibt es dann Leute, die auch wirklich eine Karriere aus der elektronischen Musik machen? Weil das an sich ist ja auch schon etwas, was nicht kein erwarteter Karriereweg ist, im Endeffekt zu sagen, dass man jetzt Musik, also dass man irgendwie kreativ unterwegs ist und vor allem kreativ in so einer Subkultur, die halt so öffentlich nicht so wirklich stattfindet, oder?
Nee, also es ist ein total stigmatisierter Ort auch noch, würde ich sagen. Vielleicht in Shanghai noch ein bisschen besser als in Peking, aber klar, also Club muss sich in China immer wieder, sieht sich immer quasi wieder gestellt dem Vorwurf, dass es eben da sind, betrinken sich alle maßlos und keiner geht richtig arbeiten und irgendwie da geht es nur um, ich meine, das Stigma gibt es ja hier auch bei höchst konservativen Menschen. Und die sehen eben nicht die Potenziale, die da drin stecken, nämlich Community Building und genau, bestimmte Formen von Freiheitsveräußerlichung. Genau, aber was war, du hattest noch was anderes gefragt, ich komme da jetzt nicht mehr drauf.
Ich weiß es jetzt auch gerade nicht mehr. Also ob, inwieweit es halt Leute gibt, die auch von der elektronischen Musik
genau.
leben.
Ja, das ist eine gute Frage, finde ich nämlich, weil ich würde behaupten, dass eben bestimmte Produzentinnen, die jetzt aus Shanghai sind, da inzwischen sehr gut von leben können. Also zum Beispiel Sansan oder auch Hanhan von Goose. Und zusammen machen die zum Beispiel auch eine Elektro, so ein Elektro-Duo, das heißt Duckfight Goose. die waren jetzt kürzlich auch in Berlin. Und die zum Beispiel, diese ganzen Shanghaier KünstlerInnen wurden auch von der CTM. Die CTM ist in Berlin ein Festival für experimentelle elektronische Musik. Und die haben 2018 ein GABA-Special gemacht. Das hieß Turmoil. Und ich fand das einen ziemlich guten Titel, weil man braucht harte Musik für harte Zeiten. GABA ist eine extrem schnelle, sehr wild, sehr aufregend, sehr industriell klingende elektronische Musik, elektronisches Musikgenre. Und das ist vor allem quasi in der Szene in Shanghai sehr beliebt. Und die sind zum Beispiel alle dann hier eingeladen worden, im Berghain zu spielen und touren inzwischen auch viel. Also die waren jetzt zum Beispiel auch dieses Jahr beim Unsound Festival in Polen. Das ist auch so ein genau großes Festival für elektronische Musik und kommen echt rum. Und das finde ich irgendwie total gut, weil das natürlich total gut für alle anderen auch ist. Weil wenn diese Sichtbarkeit beginnt, dann wird sie normalisiert. Und in dem Moment, wo sie normalisiert wird, ist es quasi, wird man auch nicht mehr darauf essentialisiert, dass man ein chinesischer Künstler ist. Das ist denen ja auch ganz wichtig und das finde ich total gut als Impetus, dass es quasi nicht darum geht zu sagen, ach guck mal, da kommt jetzt der exotische chinesische Künstler mit seiner chinesischen, in Anführungszeichen, elektronischen Musik, sondern es geht ganz klar darum, dass man sich davon emanzipiert, von diesen Orientalismen und es schafft, einfach als Künstler oder Künstlerin aufzutreten. Und das finde ich fängt jetzt gerade an und das ist total gut.
Kannst du dann irgendwelche Leute empfehlen, wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, für gute elektronische Musik, die halt aus China kommt?
Ja.
Gibt es irgendwie Namen? Also das ist schon Sansan gesagt, Hanhan, Hi-Fi. Gibt es noch andere Leute, die du empfehlen würdest und von denen man vielleicht auch Musik mal irgendwie finden kann?
Ja, online? Genau. Also da müsste ich vielleicht noch zwei Dinge unterscheiden, die ganz wichtig wären bei der Musikperzeption in der elektronischen Musik. Nämlich es gibt zum einen solche, die sich vor allem auf die Produktion von Musik konzentrieren, die elektronische Musik produzieren und dann solche, die auflegen, also DJs. Das kann unter Umständen auch zusammen, also viele machen das natürlich auch zusammen, aber beispielsweise in Peking ist es gerade so, dass es einfach weniger ProduzentInnen gibt, sondern viel mehr DJs. Und das ist als Kunstform auch total, eine total wichtige Form. Da gibt es auch unterschiedliche Gründe, das kann ich vielleicht gleich noch erläutern. Aber genau. Und insofern würde ich sagen, wenn man sich jetzt Shanghai anschaut, da gibt es eben, wie gesagt, Hanhan, der Goose ist, also sein Künstlername ist Goose. G, ich glaube, 5 O's. S-E. Dann, genau, Sansan. Hi-Fi, wie gesagt, also Tess. Und muss mal kurz überlegen, wer. Ach genau, es gibt noch Zusing. Und ich finde auch Saliva D sehr interessant. Aber das sind eben sehr bestimmte Genres jetzt auch. Also das ist schon, ich finde, das ist schon in quasi in dieser Gruppe von Leuten ein sehr bestimmtes Genre, was die auch repräsentieren. Und das ist vielleicht nicht unbedingt, was ich jetzt favorisiert höre in der elektronischen Musik oder auch nicht unbedingt, was wir bei uns im Club als Hauptprogramm machen. Mhm. Sondern wir konzentrieren uns auf, genau, House und Techno. Wobei das jetzt sehr generalisierende Begriffe sind. Wir machen zum Beispiel auch viele Ambient-Abende. Also Ambient ist so eine ruhigere.
Ja, ich weiß noch, als ich mit meiner Mitbewohnerin überlegt hatte, ob wir im Sommer gehen sollen, dann einmal Abend meinte sie, hat die Musik angemacht und meinte so, nee, das ist voll langweilig, wir gehen nicht. Aber es gibt für alles ein Publikum im
Zweifel. Ja, total, weil genau, es geht ja nicht nur um Party, sondern es geht eben auch um Zuhören. Und
ich gebe das weiter.
Ja, soll sie mal sich vielleicht überlegen. genau, und ich finde deswegen auch Nopha total gut. Nopha, K-N-O-P-H-A. Der kommt aus Xiamen. Das ist auch ganz interessant, dass quasi auch viele MusikerInnen und DJs heute aus in der elektronischen Musik gar nicht mehr so sehr aus den sogenannten First-Tier-Cities, also aus den Großstädten Chinas kommen, sondern aus den sogenannten Second-Tier-Cities. Also das kann unter Umständen eben auch Qingdao und so kleinere in Anführungszeichen wieder, weil das sind ja auch Millionenstädte.
Alle größer als Frankfurt. Ja, also oder größer. Was auch immer, was ist gerade die größte Stadt in Deutschland?
Ja, Berlin.
Berlin, echt?
Ja, also Einwohnerzahl meinst du jetzt?
Ja, genau. Ja. Genau, also größer als.
Ja, größer als Berlin. Genau, sehr. Viel größer. Genau. Und ich finde natürlich Jitsi sehr toll. Jitsi ist eben schon sehr, sehr lange auch in der elektronischen Musik und hat repräsentiert für mich eine Herangehensweise an die elektronische Musik, die vielleicht eher quasi in dem Konsens ist, mit dem ich mich identifizieren kann. Also es gibt die sogenannte Figur des Record Diggers. Und das ist jetzt quasi ganz wichtig in dieser DJ-Kunstform. Nämlich, da geht es um die Idee, dass man fast wie ein Archivar arbeitet mit Musik. Also unglaublich viel Musik hören muss und tut, um ein bestimmtes Verständnis für Musik zu bekommen, aber eben auch, der Anspruch ist quasi immer, dass man die unbekannteste Musik spielt oder quasi man ist wirklich wie so ein Schatzsucher irgendwie. Also man geht wirklich, man nimmt sich stundenlang Zeit in Record Stores oder online und sucht einfach nach Musik und genau, und das wird dann am Ende eben in Mixes wieder verarbeitet. Und ganz oft gibt es, also ich kenne auch viele unserer DJ-Freunde, die mit mehreren Plattenspielern auflegen, wenn die quasi Musik mixen, dann ist das fast, wie eine Live-Performance, also wie ein Live-Set. Das ist dann fast wie quasi live produzierte Musik, weil die Mixing-Kunst einfach so hochwertig ist und so ein unglaubliches, auch technisches Verständnis von den Geräten, der Technologie, aber auch der Musik da ist, dass daraus einfach was ganz Neues entsteht. Und das finde ich, finde ich persönlich einfach sehr, exciting. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und weil es zum Beispiel bei dieser Szene in Shanghai, ich will die nicht absprechen, dass sie nicht auch sehr viel Musik hören, darum geht es gar nicht. Aber da spielt das Historische weniger eine Rolle, würde ich sagen. Also da ist nicht unbedingt wichtig zu wissen, wer in Chicago was gemacht hat in den 90er oder 80er Jahren und wie quasi, wo Techno seine Anfänge hat oder wo in Deutschland elektronische Musik oder was Kraftwerk ist und so weiter und so fort. All diese Dinge spielen da eher eine marginale Rolle, würde ich sagen. Und Und es gibt dann eben, genau, und in so bei Leuten wie Jitsi zum Beispiel ist eine gewisse Historizität schon wichtig. Und genau, aber das eine und das andere muss ich auch nicht unbedingt ausschließen. Es gibt auch, genau, das kann sich auch ergänzen.
Ja. Genau, das ist, wir können ja Leute Sachen dann auch nochmal verlinken, wenn es da irgendwie Sachen online gibt. Mhm. Ich wollte auch nochmal auf eine Sache zurückkommen, die du eben so ein bisschen erwähnt hattest. Du sagst, es gibt so eine Stigmatisierung der Clubs und auch halt als etwas, was nicht ordentlich ist, so gerade mit Trinken und so. Und das ist ja in China durchaus so, dass die Polizei und die Regierung so eine gewisse Obsession mit öffentlicher Ordnung haben. Mhm. Also zum Beispiel auch oft irgendwie so gerade, ich habe halt irgendwie immer viel über feministischen Aktivismus geschrieben und es zum Beispiel wurden halt vor ein paar Jahren eine Reihe Aktivistinnen festgenommen, weil sie die öffentliche Ordnung irgendwie gestört haben. So solche Sachen. Das ist total normal. Haben Clubs dann auch Probleme mit sowas?
Ich würde sagen, bedingt. Also sicherlich gibt es Probleme. Da kann es ja unterschiedliche Gründe geben. Prinzipiell sind Nachtbetriebe, bedeuten erstmal mehr administrative Arbeit für Polizistinnen in China. Das bedeutet, die haben keinen Bock drauf und haben auch kein Interesse, dass es diese Orte überhaupt gibt. Das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass sicherlich, dass es eben natürlich auch einen Rechtsrahmen gibt. Also zum Beispiel, und der ist jetzt auch nicht unbedingt willkürlich. Also wenn es einfach viel Ruhestörung gibt, und die gibt es durchaus, weil eben oft auch Häuser, Gebäude sehr schlecht stümperhaft gebaut sind. Das heißt, man hört, also man muss auch sehr viel Geld und Zeit darin investieren, dass man seine Räume sehr gut isoliert. Weil wenn Nachbar, also quasi Lärmstörung in China ist echt ein Problem. Also das finden Chinesen überhaupt nicht geil. Und da hatten wir auch schon Probleme mit. Wir haben aber so ein bisschen Glück, weil uns das ist vorher schon sehr bewusst gewesen. Das heißt, wir haben dann im Nachhinein noch viel eingebaut zwar, aber wir konnten das irgendwann lösen. Und da hatten wir echt viele Probleme am Anfang. Aber es gibt eben so Clubs, die kommen da nie drüber hinweg. Und für die ist dann halt einfach, gibt's dann halt auch keine Hoffnung mehr.
Es ist doch ganz witzig, weil ich hatte noch, als ich in Chengdu war im Januar, diesen Sommer war ich mit Lauren bei so einer Bar, Funky Town.
Ah ja, geil.
Und gerade im Sommer ist es halt auch so, dass es, die ist winzig klein, hat einen kleinen Dancefloor und alles, aber es hängen halt vor allem Leute einfach draußen rum. Also es ist viel mehr Leute draußen, diese Bar/Club, die da rumstehen und sitzen und sich unterhalten und das auch so ein bisschen Schaulaufen, was so Mode angeht und so. Voll. Und die ist aber gerade genau neben einer riesigen Baustelle.
Ja.
Geil. Wo ich mir halt auch total gut vorstellen kann, dass dann halt das Lärmproblem weniger
ist. Ja, zumal aber Chengdu halt auch, in Chengdu ist alles so ein bisschen mehr laissez-faire. Also in Chengdu ist alles so ein bisschen less restricted, also weniger restriktiv als zum Beispiel in Peking. Peking ist schon quasi der Gewinner, was zivilen Gehorsam vor allem nachts betreibt. insofern, ja, ich finde das ja immer voll schön, wenn es abends quasi, weil in Chengdu gibt, sieht man das ja noch sehr viel im Sommer auch, dass die Leute abends viel draußen sind und draußen rumsitzen und diese, nicht nur Clubs und Bars, sondern eben auch ganz normale Restaurants. Und diese Kultur gab es in Peking auch lange, aber man merkt einfach, dass sie sehr stark zurückgeht gerade.
Und das sind auch genau die Restaurants, die teils zum Beispiel zugemacht
haben. Genau, die wir gerade schon besprochen haben. Also in der Altstadt in Peking werden einfach ganz systematisch diese ganzen Außenräume geschlossen. Das heißt, es verlagert sich im Grunde eh alles schon automatisch in Innenräume jetzt gerade eher.
Ich glaube, da gibt es auch, ich muss nochmal schauen, aber ich glaube, es gab einen guten Artikel von Shifan Yang in der Zeit dazu, dazu, wie sich Peking verändert hat.
Ah ja, das kann gut sein. Ja, habe ich auch schon oft mit dir drüber gesprochen. Das finden wir ganz schlimm da.
Genau, du hast dann noch, wir können ja jetzt so ein bisschen gegen Ende nochmal auf Chiao Dai zurückkommen.
Ja.
Erstmal, wenn Leute zum Beispiel wissen wollen, wenn ihr was in Deutschland macht, also wenn zum Beispiel Leute ins About Blank kommen oder im Berghain spielen, kann man euch da irgendwie folgen auf irgendwelchen sozialen Medien?
Ja, das ist ein total guter Punkt, der uns auch noch so ein bisschen, da sind wir uns noch nicht selber noch nicht so einig, wie wir das lösen können. Aber wir sind auf Social Media, klar, uns kann man auf Instagram finden. Da sind wir wirklich sozusagen in den westlichen, in Anführungszeichen, sozialen Medien am aktivsten. Facebook behandeln wir so ein bisschen stiefmütterlich. Also da findet man jetzt nicht so viele Infos über unser Programm, weil wir eigentlich vor allem chinesische soziale Medien bedienen. Wir machen zum Beispiel auf, also unser WeChat-Kanal ist unser Haupt.
Der ist super.
Ja, wir kriegen sehr viele Komplimente dafür auch. Das finde ich immer sehr, sehr nett von allen Menschen. Aber das, daran kann man eben auch erkennen, dass das sehr viel Zeit kostet. Also das ist einfach wirklich so zeitintensiv, dass wir fast keine Energie und Zeit mehr haben, das noch in irgendwelche anderen sozialen Medien zu stecken. Genau dazu. Wir veröffentlichen zum Beispiel auch, also vielleicht muss ich es so ein bisschen erklären, weil jeden DJ oder jede Party, die wir machen, jedes Konzept, das wir neu einführen, egal welchen Artikel, den wir auf WeChat veröffentlichen, der wird quasi richtig journalistisch geschrieben. Also wir machen keine irgendwie, wir kopieren irgendwelche Artikel von Resident Advisor ist so das Haupttool, wo man quasi so, wo man Artikel zu elektronischer Musik findet, aber vor allem ist ein Magazin also, aber eben auch quasi Events zu allen elektronischen Musikpartys der Welt. Also auf Resident Advisor läuft viel zusammen und da gibt's eben auch Profile von allen DJs und man kann sich das so selber anlegen. Genau, und das heißt, viele kopieren da unter anderem Texte und übersetzen die oder so. Oder übersetzen einfach nur die Bios, die von den DJs zugeschickt werden und klatschen dann die Fotos irgendwie rein. Das machen wir nicht tatsächlich. Wir machen das schon. Uns war das von Anfang an sehr, sehr wichtig, dass es auch um Musikbildung geht. Also das, weil viele DJs sind einfach total unbekannt in China. Und das heißt, uns war es total wichtig, dass wir jeden ordentlich vorstellen. Und quasi das richtig beschreiben, wer das ist und was sie gemacht haben. Und das dann mit, man kann eben in diesen WeChat-Posts auch Videos und Musik einbetten. Also es ist quasi wie so ein Mini-Magazin im Grunde. Wir betreiben eigentlich ein Magazin. Genau. Und kündigen da eben unsere Veranstaltung an. Und das ist sehr zeitaufwendig. Also wir haben zum Beispiel auch einen sehr, sehr tollen Designer, Design-Team, das heißt Man's Lies.
Wir müssen auf jeden Fall welche von euren Postern verlinken. Die sind ja richtig cool.
Ja, wir haben auch einen Shop, wo wir die verkaufen. Wir haben, glaube ich, noch kein International Shipping, aber wir arbeiten dran. Genau, ja, das ist tatsächlich so ein bisschen auch unser Aushängeschild am Anfang gewesen. Gar nicht so sehr die Musik, sondern diese Poster. Das finde ich ein bisschen lustig, weil das, klar, sicherlich zur symbolischen Identität und kulturellen Identität eines Clubs total gehört. Also nicht nur, welche MusikerInnen man hat, sondern das Design, was man auch hat. Und viele Leute in unserem Publikum sind auch Designer, weil die sich alleine für uns, ich glaube, die Hälfte unserer Follower auf Instagram sind Designer tatsächlich.
Cool.
Ich werde immer wieder angeschrieben, ob wir diese Poster haben. Und ich bin so, wir sind ein Techno-Club. Genau, unsere Designer sind ganz toll, bitte. Auch das würde ich gerne nochmal verlinken wollen, weil die haben auch selber einen tollen WeChat-Blog, wo sie so Mixtapes machen und auch nochmal andere Poster machen und inzwischen auch tatsächlich sich so ein bisschen selbstständig gemacht haben, weil die waren vorher in so, also zumindest der eine, unser Hauptdesigner war in so einem, ich glaube einfach in so einem Designer oder in so einem Marketing unter irgendwas, egal. Und der hat sich jetzt tatsächlich selbstständig gemacht und arbeitet jetzt auch für viele andere Techno-Künstlerinnen, also zum Beispiel für Yusu. Die Yusu ist ganz toll, die ist auch ganz wichtig. Ich hab gerade nicht an die unbedingt gedacht, weil die ist zwar Chinesin, aber die ist lebt jetzt inzwischen in Vancouver. Aber die ist fantastisch, die ist ganz, ganz toll und hat auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit in den letzten Jahren bekommen, tourt sehr, sehr viel. Und genau, für die haben wir jetzt zum Beispiel auch das Tourposter in China gemacht und das ist irgendwie total cool, dass sich das so ein bisschen verselbstständigt hat, auch durch uns natürlich, ne, dass wir uns da irgendwie gegenseitig so ein bisschen bestärken auch, also die quasi von uns profitieren und wir von denen profitieren, das ist ziemlich cool, ja.
Und du hast auch gerade ja nochmal darüber geredet, dass ihr sehr viel, das ist mir auch schon aufgefallen, also wie viel ihr einfach immer zu den Partys schreibt und das ist auch, glaube ich, fast immer alles bilingual ist, also.
Ja, nee, oder, nicht, also.
Ja, manchmal nur Chinesisch.
Ja, das ist interessant, dass du spielst wahrscheinlich auf unsere Queer Party an, East Palace, West
das
Palace.
Das kann sein, ja.
Weil da schreiben wir die Texte auch auf Englisch.
Ah, dann liegt das echt einfach daran, über welche Partys ich da reinkomme.
Ja. Also, du hast, genau, ich, wir schreiben eigentlich fast alles nur auf Chinesisch.
Okay.
Aber bei der Party ist es uns besonders wichtig, weil die Party ist sehr besonders. Die mache ich zusammen, veranstalte ich zusammen mit einer meiner besten Freunde, Hazel, der auch schon ganz lange in China lebt und auch sich schon lange für die queere Szene engagiert. Zum Beispiel auch genau so kleine Filmabende zu queeren Filmen auch ganz oft macht und so weiter. Und East Palace, West Palace ist eigentlich, also der Name kommt von einem sehr, sehr bekannten chinesischen Film, der von einem schwulen Paar, so ich kürze das jetzt mal sehr ab, handelt. Also das ist ein legendärer Film, den sollte man sich unbedingt anschauen. Ich finde ihn ganz, ganz toll. Genau. Und East Palace, West Palace ist unsere einzige offizielle queere Party, würde ich sagen. Also wir haben noch ein anderes queeres Event, das wir gerade so aufbauen. Das ist aber eher donnerstags und auch eher quasi an so, da machen wir DJ-Workshops auch für Frauen und non-binäre Menschen, oder also sowas. Und diese East Palace, West Palace ist wirklich so das Gesamtpaket. Also alle DJs, die wir einladen, haben eben eine bestimmte queere Identität. Also heißt das, dass sie selber queere Partys machen, oder wir hatten zum Beispiel auch schon viele Transgender-DJs. Und dann stellen wir immer einen queeren Künstler oder eine Künstlerin aus, Fotos. Wir haben hinter unserer Bar so eine kleine Minigalerie, wo wir eben immer mit jedem Wechsel der Party die Fotos auch auswechseln.
Ah, krass.
Ja.
Muss ich beim nächsten Mal drauf achten?
Ja, das wissen viele nicht. Aber wir wechseln die Fotos immer nur, wenn wir eine neue Party, East Palace, West Palace Party machen.
Krass.
Genau. Und genau, geben so eben queeren KünstlerInnen die Chance, ihre Fotos auszustellen, die eben oft auch genau Nacktheit, Körperlichkeit zeigen, was natürlich in öffentlichen Galerien in China überhaupt nicht geht. Überhaupt nicht. Das heißt, da nutzen wir so ein bisschen unseren Spielraum auch aus, dass wir eben nicht als Galerie auf dem Radar sind oder so. Ne? Das ist auch so ein bisschen um die Zensur schwimmen. Und wir laden da auch immer queere Performer ein, Drag Queens, aber nicht nur, die eben auch nicht unbedingt jetzt konform gehen mit der klassischen Idee von Drag Queen. Wir versuchen da schon auch immer so ein bisschen aus der Box herauszutreten und KünstlerInnen einzuladen, die eben nicht bestimmte normative Vorstellungen von Queerness bedienen. Und das ist tatsächlich unsere beste Party. Funktioniert am
besten. Kannst du mir noch, also ich finde das total spannend, weil du einfach, ihr denkt halt ja anscheinend auch sehr bewusst darüber nach, was für Musik ihr spielt. Kannst du mir noch ein anderes Beispiel dafür geben, was für eine Party, also was für ein Partykonzept ihr zum Beispiel in letzter Zeit irgendwie hattet, wo du vielleicht dran mitgearbeitet hast?
Ja, wir haben ganz viele Konzepte. Ich glaube, das kommt so ein bisschen daher, dass Jitsi, mit dem ich quasi, wir machen ja die Inhalte zusammen. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, wir als Club betreiben 50% aller Partys. Und die anderen 50% werden von sogenannten Promotern gemacht, veranstaltet. Also Veranstalter im Grunde. Aber auch die Leute suchen wir sehr genau aus. Also wir gucken uns vorher an, welches Konzept die uns vorstellen oder welche DJs die einladen. Und dann sagen wir halt, okay, könnt ihr machen. Und genau, dann teilt man irgendwie das Ticket. Ach genau, ich wollte zu East Palace, West Palace noch sagen, das war mir total wichtig und das würde eigentlich jetzt auch zu dem Punkt führen, dass quasi die Ticketeinnahmen von dem Abend an Beijing Gender gehen oder quasi an Institutionen, die sich eben für genau Gender-Themen einsetzen. Und das kommt total gut an natürlich auch, weil wir damit wiederum andere Leute finanzieren können, die wiederum neue Sachen machen können und somit wird es halt ein Kreislauf, was total cool ist. Genau, und also so ein gewisser ideeller und deswegen auch so ein bisschen politischer Anspruch ist in jedem Konzept, was wir machen. Also ich glaube, das unterscheidet uns auch so ein bisschen von den anderen Venues, dass wir schon sehr lange an Konzepten teilweise arbeiten und sehr, sehr genau überlegen, ob wir das machen können oder nicht. Also zum Beispiel, wir haben auch ein Event, das heißt One or Two Tigers. Das ist, genau, das ist jetzt die Übersetzung davon. Im Chinesischen würde das Lao Hui Yar heißen. Und diese Party konzentriert sich darauf, dass wir vor allem MusikerInnen aus Asien einladen. Also da ist der Fokus darauf. Wobei ich manchmal, Und da fängt es schon an. Da fangen eben auch, ist immer lange, lange Diskussionen auch, ob das geht. Weil wir haben zum Beispiel auch überlegt, ob wir ein Partykonzept machen, wo wir nur weibliche DJs einladen. Und dann haben wir irgendwie so gesprochen und dann dachte ich irgendwann so, nee, irgendwie ist das nicht so cool, weil dann würde man irgendwie, also sicherlich, wir achten quasi drauf. Also wir achten darauf, dass unser Booking ausgeglichen ist, dass wir eben nicht zu viele Männer einladen und eben auch nicht aus einer bestimmten Ethnie zu viele Männer einladen, sondern dass wir eben auch genug Frauen und Trans-Menschen einladen. Aber wir haben uns dagegen entschieden, dieses Konzept einzuführen, weil wir das nicht irgendwie, wir wollten uns das nicht so auf die Fahnen schreiben, weil wir wollten das nicht essentialisieren, das Ganze. Weil man dann, glaube ich, das Problem verstärken kann unter Umständen. Und deswegen, gewisse Dinge machen wir dann, weil wir finden, sie machen Sinn. Und andere Dinge, die vielleicht, die wir schon trotzdem auch weitermachen, sagen wir einfach nicht, sondern wir machen es einfach. Ja.
Und ich meine, das ist halt auch wieder sowas, wo im Zweifel ja, glaube ich, auch der Club und das Produkt auch für sich selber spricht. Ja, so. Voll. Dass halt Leute einfach, ich habe auch schon jetzt aus verschiedenen, ich habe das halt vor allem am Anfang in der queeren Szene so gehört, weil ich halt auch Freunde habe, die zum Beispiel performt haben. Ja. Und dann aber auch aus anderen, also aus anderen Ecken das immer wieder mitbekommen habe, dass Leute den Club einfach toll finden, als Freiraum, als Ort, an dem man feiern kann. Und wo es dann, glaube ich, auch im Zweifel egal ist, total. Sodass es halt 50-50 ist, weil die Leute sagen, oder halt ausgeglichen, dass die Leute im Endeffekt sagen, die Musik ist gut.
Ja, ich will die Leute auch nicht so überfordern mit irgendwie Statements überall. Also für mich ist es irgendwie wichtiger, dass es ist eben ein feiner Grad, wie viel Rahmen gibt man vor und wie viel, und man muss einfach wirklich ganz, ganz wichtig, finde ich immer bei einem guten Club, dass man genug Freiräume lässt, dass das Publikum das selber gestalten kann. Weil wir haben jetzt ganz viel über uns und die Betreiber und die MusikerInnen gespielt, aber ganz ehrlich, was ist der große Unterschied zum Beispiel auch zu Konzertformaten im Club, nämlich das Publikum? Weil es einen viel, viel größeren Austausch zwischen Musiker und Publikum gibt, das Publikum total wichtig ist, was quasi auch über diese Abende hinaus passiert. Also es gibt unglaublich viele WeChat-Gruppen, wo wir haben zum Beispiel eine WeChat-Gruppe, die heißt Listening Bar, wo wir eben so unsere Die-Hard-Fans und Musiker, aber auch total wichtige DJs zusammen in einer Gruppe, und man verhandelt wirklich, also den ganzen Tag ist diese Gruppe am über Musik reden quasi. Und das finde ich halt, also die Rolle des Publikums ist wirklich total wichtig.
Das ist auch die Community, von der du genau, eben schon mal gesprochen hast.
Total. Und da wird es ja dann fast auch wieder politisch. Ne? Also, dass man eben sich neue soziale Räume sucht, fernab von seinen vorgefertigten oder quasi in den Räumen, sozialen Räumen, denen man aufgewachsen, also seine eigenen Milieus verlässt, um quasi andere Milieus sich zu suchen.
Auch zum Thema Milieus und Publikum würde mich auch noch interessieren, wie würdest du euer Publikum so schreiben? Weil du auch eben schon mal so ein bisschen darüber geredet hattest, dass viele junge ChinesInnen, die im Ausland studiert haben, wichtige Treiber auch dieser Szene so ein bisschen sind. Und das ist aber eine ganz bestimmter Teil der Bevölkerung, weil auch wenn viele ins Ausland gehen wollen, um zu studieren, können viele das zum Beispiel einfach nicht aus finanziellen Gründen. Hast du so einen Eindruck davon, wer feiern geht in Peking oder wer zu euch kommt quasi?
Ich finde, das ist voll die gute Frage, weil das ist auch was ich in letzter Zeit oft mit Freunden besprochen habe und diskutiert habe, weil mich das doch sicherlich am meisten stört an dem Publikum. Das ist nämlich, also, es ist eine Mittelklasse, ganz klar. Also es ist eine gute städtische Mittelklasse, die in Clubs geht, in Alternativ. Weil ich glaube, ein gewisser Bildungsgrad, ein gewisses Verständnis für Subkultur ist sicherlich irgendwie wichtig, und das kommt eben mit den monetären Voraussetzungen. Vielleicht auch nicht unbedingt, aber das ist schon so ein bisschen auch different zu den Anfängen der Techno-Geschichte oder dem Techno-Ideal hier in Berlin. Ne? Also da ging es ganz klar darum, auch zu sagen, wir enthierarchisieren das Ganze. Also wir wollen, das ist ja so auch so ein bisschen die Anti-Haltung gewesen gegen irgendwie Popstar-Figur XY, und das wird jetzt fast schon religiös vergöttert, sondern da ging es sehr explizit darum zu sagen, okay, wir sind alle gleich, also es ist homogen, es ist egal, ob man Banker oder keine Ahnung ist, und wir machen das jetzt alle zusammen, weil wir Bock drauf haben. Klar, das ist auch ein bisschen idealisiert sicherlich, wie sehr das, also ob das real so war, ist ja dahingestellt, das erstmal. Aber sicherlich gab es diese Idee davon, und ich würde sagen, dass das in China schwierig ist, weil es nicht günstig ist, auch auszugehen. Also man braucht sicherlich einen bestimmten monetäre Basis, um ausgehen zu können. Vor allem in Shanghai auch, das ist sehr teuer. Und das ist ein bestimmtes Milieu schon auch. Und das ist, finde ich, immer ein bisschen schade, weil ich wünsche mir natürlich, und vielleicht bin ich da doch ein bisschen zu romantisch, aber ich wünsche mir natürlich immer, dass so viele Leute kommen, wie nur geht, und aus allen möglichen sozialen Schichten. Ja, und ich fürchte mich sicherlich auch vor Kommerzialisierung. Also Underground ist schon einfach, wenn es den überhaupt gibt, aber quasi eine gewisse subkulturelle Geste ist mir total wichtig, weil man kann jetzt gerade in der elektronischen Musik, das ist echt ein Problem in China auch generell, dass wenn irgendwas gehypt wird, dass es ganz, ganz schnell kommerzialisiert und quasi aufgefressen wird.
Ja, China ist halt echt so ein Turbokapitalismus.
Ja,
also total. Sobald man mit irgendwas Geld machen kann, dann gibt es zwei Tage später T-Shirts und Pullis damit, und das wird auf WeChat beworben und auf Taobao und überall.
Also ich fürchte mich sehr vor dieser Turbo-Industrialisierung der elektronischen Musik. Und die Anfänge kann man jetzt einfach schon sehen. Also es gibt andere neuere Clubs, die jetzt so quasi kommerziell sind, also irgendwie versuchen, den Bogen zwischen kommerziell und Underground zu schlagen.
Also Underground so als Ästhetik.
Genau, weil das ist ja auch ein ästhetisches Kapital. Ja, das ist ja auch eine Form. Das ist ja das Interessante, dass man quasi solche Ästhetiken ökonomisiert, weil man einfach merkt, man kann sie auch ökonomisieren, man kann sie quasi nutzbar machen, um daraus Geld zu schlagen. Es gibt zum Beispiel so ein Privatmuseum in Peking, das heißt M-Words, und die haben jetzt einen Club aufgemacht, der heißt Gui. Und ich stehe dem sehr, sehr kritisch gegenüber, weil ich glaube, da einfach sehr, sehr eindeutig ist, dass es eben um, da geht es darum, aus einem Underground Kapital zu schlagen. Und das finde ich irgendwie total schade, weil da sind jetzt nicht notwendigerweise Leute an den Hebeln, die Ahnung von Musik haben oder die ein Interesse auch daran haben. Also ich muss ja jetzt vorsichtig sein, was ich sage, aber ich finde das schon ziemlich schade, dass, und da müssen wir echt auch als Community quasi in China, und die Community ist sehr, sehr stark, also man kennt sich untereinander alle. Ja, also alle kennen sich im Clubbetrieb, in nicht nur China, sondern Asien fast schon. Und es gibt einen sehr starken Zusammenhalt, und das finde ich total cool. Aber wir müssen, glaube ich, auch echt aufpassen, dass wir nicht so stark konform werden mit gewissen Konsumverhalten. Und ich finde, das kann man in Shanghai jetzt schon erkennen, dass es schwieriger wird. Und dass wir uns auch nicht einfach zu sehr kommerzialisieren lassen. Also wir müssen uns auch echt anstrengen, das nicht zu machen. Wir kriegen auch immer ganz viele Anfragen von irgendwelchen von irgendwelchen kommerziellen Unternehmen, vor allem auch Fashion oder keine Ahnung, oder auch große Alkoholmarken, die dann bei uns Events machen wollen. Und dann sagen wir eigentlich immer nein, weil das würde total viel Geld bedeuten, und das würde, und es ist nicht so, dass wir irgendwie total reich sind oder so, das würde uns sicherlich helfen, aber man muss sich dann vielleicht manchmal doch ein bisschen zwingen, das auch nicht herauszufordern.
Kann ich fragen, also finanziert sich der Club quasi gerade selber mittlerweile?
Mhm. Okay. Ja, oh. Komplett. Das war nicht so einfach am Anfang. Und ist auch sicherlich immer noch nicht total einfach. Also wir sind jetzt keine Geldmaschine oder so. Aber das ist ja Underground irgendwie nie. Also glaube ich. Ja. Ich kenne jetzt nicht von allen Clubs die Zahlen, keine Ahnung, aber aber ich weiß das von anderen, dass dass es natürlich jetzt irgendwie keine Goldgrube ist. Wobei das manche Leute sicherlich mehr ausschlachten als andere. Aber im Grunde geht es den meisten doch einfach um die Sache. Und das ist doch, also es ist wichtig, dass es einfach Inhalt vor Form bleibt und nicht Form vor Inhalt. Und das ist in China eben ganz oft ein Problem, dass sich Formdiktatur, würde ich es jetzt mal nennen, entwickelt. Also dann geht es wirklich nur noch um eine Form, wie sieht man aus, irgendwie was repräsentiert man. Und das wird dann echt schwierig, glaube ich, weil es dann eine gewisse Aura verliert. Ich glaube, dass quasi gerade jetzt ist einfach so schön, dass so eine große, ich will nicht Authentizität sagen, aber eine Aura da ist, so eine Vitalität da ist, die ganz klar inhaltlich bedingt ist. Und das finde ich cool.
Du fliegst jetzt auch, als letzte Frage noch, ja. Wir haben bald keinen Platz auf der Speicherkarte mehr.
Okay.
Du fliegst jetzt auch in ein paar Tagen wieder zurück nach Peking, ja. Und du hast eben schon erwähnt, ihr diskutiert viel über Musik. Mhm. Wie muss man sich das sonst vorstellen? Was sind die anderen Sachen, die du jetzt machst, wenn du dann zurückgehst und mit einem Club betreibst?
Ja, also wir... Klar, ich will jetzt auch nicht immer sagen, dass wir so viel Tolles, dass wir nur diskutieren, das klingt jetzt alles so, als ob wir so ein kleines Therapiestudio sind. Nee, wir machen natürlich Party jetzt erstmal, ist ja Weihnachten und dann ist Neujahr. Also wir haben ein paar richtig gute Partys vor uns jetzt. Aber wir diskutieren, also das kann ich jetzt vielleicht schon mal sagen. Ja, das kann ich schon sagen. Wir haben eigentlich immer freitags und samstags auf und wir werden ab nächstes Jahr neue Öffnungszeiten haben.
Also 2020.
Genau, 2020. Werden wir neue Öffnungszeiten haben, jeden Mittwoch auch. Das bedeutet, wir versuchen an diesen Mittwochen andere Formate einzuführen. Also wir werden jeden ersten Mittwoch ein Ambient-Event machen. An jedem zweiten Mittwoch werden wir unsere Listening Bar endlich realisieren und das ist wie so eine Playlist-Party eigentlich. Jeder bringt so Musik mit, die er gut findet und dann redet man über so die besten Records des Jahres oder was man cool daran fand. Genau. Und dann gibt es jeden dritten Mittwoch einen DJ-Workshop. Und vierter habe ich jetzt vergessen, aber es ist auch nicht so streng quasi reglementiert, sondern wir geben uns selber nur so einen gewissen Rahmen. Und dann kommt auch noch was ganz, ganz Großes im Februar, worauf ich mich sehr freue. Und das habe ich jetzt eigentlich die letzten Tage hier die ganze Zeit in Berlin besprochen. Wir bauen nämlich unseren Club wieder ein bisschen um. Also wir sind ja, wir verstehen uns prozesshaft. Also wir wurden nicht gebaut und dann war es das, sondern wir haben unseren Club schon mehrfach umgebaut. Und uns das letzte große, große, große Ding, was einfach so wichtig ist für den Club, wir haben tollen Sound, wir haben gute DJs, es ist alles toll. Aber wir haben einfach ein ganz, ganz schreckliches Lichtsystem. Und das ändern wir jetzt, Gott sei Dank, im Februar. Da hilft uns die Jungs und Mädels von Giegling. Das ist ein sehr erfolgreiches deutsches Techno-Label. Und die machen ganz, ganz tolle Partys, weil die haben in ihrem Team auch tatsächlich Lichtdesigner, die sich nur um quasi das Licht bei den Events kümmert. Die machen das sehr, sehr gut, schon seit über 10 Jahren, denke ich jetzt, ja. Und wir haben die letztes Jahr gefragt, ob die das für uns machen wollen, weil die haben bei uns eine Party gemacht letztes Jahr und es war einfach Wahnsinn, was sie innerhalb von 2 Tagen da auf die Beine gestellt haben. Dieser Club, also wir sind echt nicht aus dem Staunen rausgekommen. Genau, und wir haben halt lange darüber gesprochen, wie wir das machen wollen und die haben sich dann bereit erklärt, das für uns zu machen, was ich total geil finde, weil das sind auch gute Freunde von uns und die haben halt eine sehr klare Vorstellung von dem, was wir machen wollen. Das wird cool. Und dann wirklich, dann wird der Club, das wird nochmal alles verändern.
Geil, ich freue mich.
Ja.
Cool.
Ja.
Ja, vielen Dank nochmal, dass du Zeit genommen hast und da so ausführlich drüber geredet hast. Super spannend auch, was die Einblicke so angeht. Und genau, alle Leute, die zuhören, falls ihr nach Peking geht, geht zu Zhaodai. Also auch wenn ihr kein WeChat habt oder so, auf Instagram gibt es immer die aktuellen Programme. Ja. Das kriegt man immer alles mit.
Ja.
Von daher...
Ja, bitte kommt alle alle. Danke nochmal.
Ja, gerne. Ciao.
Tschüss.
Hey, hier nochmal Katharin. Vielen Dank fürs Zuhören. Es ist gerade wirklich eine schwierige Zeit in China. Und für Leute in China, für Leute mit Freundinnen, Verwandtschaft in China. Das heißt, wenn ihr Leute kennt, die von da kommen, die da Verwandtschaft, Freundinnen haben, fragt sie mal, ob es ihnen okay geht, ob sie irgendwie Unterstützung brauchen. Und im Zweifel freuen sich die Leute auch zu wissen, dass jemand da ist einfach ein bisschen Empathie hat, weil ja, also wir wissen, Corona kommt jetzt vielleicht auch noch, also ist jetzt irgendwie auch in Europa, aber die letzten Wochen, mittlerweile ist es ja schon März, ein Monat, waren echt eine harte Zeit. Wir hoffen, dass die Podcast-Folge vielleicht eine gute Erinnerung daran war, dass es trotz allem mehr in China gibt als das Coronavirus. Ich persönlich fand die Folge wirklich super spannend und es war sehr gut, mal über so etwas komplett anderes zu reden und über einen ganz anderen Aspekt des Landes, den ich auch persönlich sehr genieße und der mir sehr persönlich aus dem Herzen liegt. Von daher, genau, nochmal vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, denkt an die Leute um euch herum, habt Mitgefühl. Wie ihr wisst, jetzt nochmal kurz zwei Business-Hinweise, machen wir jetzt seit mittlerweile mehr als einem halben Jahr, auch alle zwei Wochen, ein Newsletter, in dem wir Nachrichten aus China, Hongkong und Taiwan zusammenfassen. Wir berichten unter anderem regelmäßig über die Proteste in Hongkong und wie sich die Situation dort weiterentwickelt. In den letzten Ausgaben, wir haben mittlerweile drei Ausgaben in Folge wirklich immer wieder über Corona geschrieben. Unter anderem in der letzten Ausgabe ging es so ein bisschen darum, haben wir so die Debatte, also mehrere Perspektiven ein bisschen zusammengefasst zu der Frage, was das Virus über das politische System in China sagt. Da gab es Stimmen aus dem Ausland, aber es gab auch Stimmen aus China heraus, wo zum Beispiel ein Soziologieprofessor und ein Blogger beide darüber schreiben, wie das System in den letzten Jahren autoritärer geworden ist. Also es geht so ein bisschen um die Systemfrage, aber es ist nicht die Frage Demokratie versus Diktatur, sondern es geht dann darum, wie es auch innerhalb des autoritären Systems in der Vergangenheit mal mehr Freiheit gab und wie aber viele der Medien, die in der Vergangenheit viel gute Arbeit geleistet haben, nach und nach erstickt wurden. Also genau, es war wirklich super spannend, das zusammenzufassen und wenn ihr das abonnieren wollt, könnt ihr das bei fernostwärts.substack.com tun, ist wie immer auch in den Shownotes verlinkt. Genau, wir hoffen, es ist interessant für euch. Wie immer auch freuen wir uns über Feedback, sowohl zu den Newsletter als auch zur Podcast-Folge. Und dann noch als letztes, falls ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das auf verschiedenste Arten tun. Ihr könnt uns zum Beispiel bei paypal.me/fernostwärts eine einmalige Spende schicken. Ihr könnt uns aber auch einfach eine Überweisung schicken oder sogar eine Dauerüberweisung. Oder ihr könnt eine Mitgliedschaft bei Steady abschließen. Also wir haben jetzt wirklich viele Optionen, aber vor allem vielen Dank auch an die Leute, die das schon machen, die uns regelmäßig unterstützen oder die uns auch nur einmal unterstützen. Vielen Dank dafür. Wir wissen das echt zu schätzen und auch an alle Leute, die uns lesen, hören. Das ist super. Also wir machen das für euch. Von daher, genau, vielen Dank für eure Unterstützung jeglicher Art. Und wie immer, schreibt uns, schickt uns Kommentare, Tweets, E-Mails. Wir freuen uns über jegliches Feedback, Gedanken, Themenwünsche. Die nächste Folge ist aktuell eingeplant für den ersten Mittwoch im April, also den 1. April. Voraussichtlich wird es dort mit dem Journalisten Klaus Badenhagen um den internationalen Status von Taiwan gehen. Also es wird ganz spannend, eine Mischung aus Politik und Geschichte. Bis dahin, wir müssen nochmal schauen, vielleicht machen wir noch eine Sonderfolge zu Corona. Aber das wird sich noch herausstellen, also mal gucken, ob das klappt. Aber das ist in Arbeit und sonst haltet ein Auge auf den Newsletter, wo wir weiter regelmäßig schreiben. Und genau, vielen Dank nochmal fürs Zuhören und wir hören uns spätestens in einem Monat.